Es ist eine Verantwortung und es ist gleichzeitig ein Vorrecht, das Wort Gottes austeilen zu dürfen. Manchmal zitter ich ein bisschen dabei, weil die Heilige Schrift sagt uns selber, dass die, die das Wort austeilen, strenger bewertet werden von Gott. Und da darf man schon manchmal ein heiliges Zittern haben. Ja, das hält uns dann auch demütig und ich glaube auch eine gewisse Wachsamkeit brauchen wir, wenn wir das Wort Gottes auslegen für andere Menschen, für Brüder und Schwestern. Wir sind in der Apostelgeschichte und wir gehen Schritt für Schritt durch und schauen uns an, was Gott uns als Gemeinde daraus zeigen und lehren will für unser Leben hier miteinander, wie wir miteinander Gemeinde leben und Gemeinde bauen können. Wir sind angelangt in Kapitel 9, da geht es um die Bekehrung des Saulus. Und ich habe ab Vers 4 bis Vers 18 heute mal zunächst, vielleicht kommen wir auch noch einen Schritt weiter, ich weiß es nicht genau, aus der Luther-Übersetzung 2017 habe ich es genommen, Flo, falls wir die haben. Ich greife einfach auf den Vers zurück, mit dem ich das letzte Mal geendet habe. Jesus erscheint auf dem Weg nach Damaskus diesem Saulus, der gerade dabei ist, der will in Damaskus die, die an den Namen Jesu glauben von den Juden, die will er verhaften und nach Jerusalem ins Gefängnis bringen. Und Jesus begegnet ihm völlig unerwartet. Das ist klar, der hat sicher alles andere erwartet, nur das nicht, dass ihm dieser Jesus plötzlich begegnet vom Himmel her. Und Jesus sagt, das Erste, was er zu ihm spricht, zu dem Saulus: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und ich hatte darauf hingewiesen, jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus kommt, den wird der Heilige Geist, den wird Jesus durch den Heiligen Geist auch verändern. Er wird dir auch deine Sünden zeigen, vielleicht erst eine, aber nach und nach in unserem Leben hilft er uns, dass wir von falschen Wegen umkehren und dadurch frei werden zu einem Leben, wie es Gott für uns eigentlich von Anfang an wollte. Umkehr ist auf der einen Seite etwas, was uns demütigt, weil es uns zeigt, dass wir auf dem falschen Weg sind. Aber es ist gleichzeitig heilsam für unser Leben, weil diese Umkehr ist dazu notwendig und hat das Ziel, uns auf den Weg Gottes zu führen, auf den richtigen Weg, wie es gut ist zu leben in unserem Alltag. Gott hat ja für uns Menschen das Wort Gottes gegeben und da steht von der ersten bis zur letzten Seite immer wieder drin, wie es gut und heilsam ist, im Alltag, in allen Lebenssituationen zu leben. Für alle Lebensbereiche. Und das ist wunderbar, wenn man sie nach und nach in das eigene Leben hineinbekommt. Es ist eine Gnade, aber es ist eine Gnade, die über die Demut führt. Dass wir unsere Sünden Stück für Stück gezeigt bekommen. Und wenn der Heilige Geist uns Sünde zeigt, dann geschieht es ohne Verdammnis. Und wenn du dir selber Sünden zeigst oder der Teufel, dann ist es immer mit starker Verdammnis verbunden. Ja? Gott kann mich nie mehr annehmen. Dann weißt du schon, da bist entweder du selber dein Ankläger oder es ist der Teufel. Gott zeigt Sünde so, dass wir von Herzen gerne umkehren. Ja, aber er zeigt sie uns eben auch und er zeigt sie diesem Saulus. Seine größte Sünde ist zunächst mal, dass er Jesus verfolgt. Und dieser Saulus ist jetzt, der liegt auf dem Boden da, weil die Macht und die Herrlichkeit Gottes ihn sozusagen, ein bisschen was von dieser Macht und Herrlichkeit Gottes ihn betrifft. Ja. Ich habe euch schon gezeigt, wenn Gott uns in seiner ganzen Herrlichkeit begegnen würde, würden wir sofort sterben. Sofort. Es kann kein Mensch in der Gegenwart Gottes leben. Keiner. Sagt uns die Heilige Schrift ganz klar. Das war deswegen auch nur ein Teil der Herrlichkeit Gottes, die diesem Saulus hier getroffen hat. Aber jetzt ist dieser Saulus dran. Er muss jetzt Antwort geben auf den Jesus, der ihm hier vom Himmel her angesprochen hat. Wenn Gott in dein Leben hineinspricht, dann musst du irgendwann Antwort geben, erkenne ich diesen Jesus als Herrn und Sohn Gottes, als meinen Erlöser an oder nicht? Eine Entscheidung. Gott hat dich so geschaffen, dass du dich entscheiden kannst. Und diese Entscheidung ist dann notwendig, wenn Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Ich bin Jesus, kehr um zu mir. Oder ich bin Jesus, komm, folge mir nach. Wie auch immer Jesus in dein Leben hineinspricht, durch welches Wort auch immer. Es ist wichtig, dass du Antwort gibst. Diese Entscheidung ist notwendig. Die wende die Not in deinem Leben. Weil nur Jesus der Weg zu Gott ist, die Wahrheit für unser Leben ist. Und er ist das Leben, er hat alles, durch ihn ist alles geschaffen. In ihm ist das Leben und wenn er in dein Leben hinein darf, dann kommt das Leben Gottes in dich hinein. Ich möchte euch noch kurz ein Beispiel geben von einem anderen, wo Jesus zu Lebzeiten Menschen gerufen hat. Und zwar den Petrus und den Andreas. Wir könnten das auch für den Johannes zeigen und den Bruder des Johannes, den Jakobus und so weiter. Aber ich will einfach nur das ganz kurz zeigen. Denen sagt er, kommt, folgt mir nach. Ja. Da könnte man denken, hey, da ist irgendwie gar kein Aufruf zur Umkehr drinnen. Ja. Aber lasst uns da kurz einfach, Schatz, wenn du jetzt diese Stelle vorliest, aus Johannesevangelium, Kapitel 1, Abvers 35 bis 42.
Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm.
Johannes der Täufer ist das.
Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? Fragte er sie. Sie antworteten, Rabbi, das bedeutet Meister, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort.
Bis 42.
Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Petrus.
Dankeschön. Als dieser Andreas, der Bruder des Petrus oder Simon, berufen wird, sehen wir, er war vorher bei Johannes dem Täufer. Übrigens mit ziemlicher Sicherheit auch sein Bruder der Petrus oder Simon zu dem Zeitpunkt. Ja, eigentlich ist ja sein ursprünglicher Name ist ja Simon. Die beiden, aber wir sehen das, wenn wir weitergelesen hätten, auch Johannes und Jakobus, die waren schon Jünger des Johannes, des Täufers. Johannes, der Täufer, hat ja, was hatte der für einen Auftrag? Den Weg in den Herzen der Menschen in Israel vorzubereiten, wenn der Messias kommt. Und da waren ein Johannes, ein Jakobus, ein Simon und sein Bruder Andreas, die sind bei Johannes dem Täufer, die haben sich schon auf Gott eingelassen. Ja, die haben sich schon taufen lassen übrigens bei Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer hat ja getauft mit der Taufe der Umkehr zu Gott. Also die waren von Herzen schon umgekehrt bei Johannes dem Täufer. Die haben gesagt, wir sind Sünder. Wir brauchen die Taufe, ja, dass wir reingewaschen werden. Wir wollen mit reinem Herzen den Messias erwarten, den du jetzt schon ankündigst. Ich sage das nur deswegen, weil als Jesus dann irgendwann zu diesen Männern gesagt hat, kommt, folgt mir nach, da waren die schon umgekehrte Menschen, versteht ihr? Da waren die schon vorbereitet. Ja? Und deswegen, jeder, der von Jesus berufen wird, muss in irgendeiner Weise umkehren zu Jesus. Auch wenn du von Kind auf immer wieder mit Jesus lebst, hast du auch schon erlebt, dass du gemerkt hast, ab irgendeinem gewissen Alter, ja, ich habe auch schon gesündigt und du kehrst um zu Jesus. Das geschieht vielleicht immer wieder in kleinen Schritten, aber du bist dir dessen bewusst, dass du Jesus als Erlöser brauchst. Und das ist bei dem Saulus nicht anders. Bei dem tritt es nur krasser in Erscheinung. Ja? Der war halt der Feind Jesu schlechthin sozusagen zu der Zeit. Ja? Und deswegen wird natürlich auch seine Umkehr, seine Bekehrung so ausdrücklich und ausführlich uns gezeigt. Sie soll uns ein Vorbild sein für die Macht Gottes. Gott kann auch seine Feinde überwinden. Ja. Aber Jesus wird verfolgt von Saulus. Das sagt Jesus ihm selber. Warum verfolgst du mich? Aber es ist uns natürlich klar, den Jesus, der zu ihm gesprochen hat, da oben, der zur Rechten Gottes sitzt, ja, den kann der Saulus gar nicht verfolgen eigentlich. Ja, da oben hat der Saulus keinen Zugriff. Aber wenn Jesus das sagt, dann meint er, du verfolgst meine Gemeinde. Und da sehen wir, wie stark diese wirkliche Verbundenheit von Jesus und seinen Jüngern ist, seiner Gemeinde. Wenn irgendjemand verfolgt wird um Jesu willen, dann wird Jesus verfolgt. Und es ist nicht nur symbolisch, sondern das ist wirklich real. Jesus in dir wird verfolgt. Und wir haben gesehen, als Stephanus der Erste, der verfolgt wurde und dann zu Tode gemartert worden ist durch Steinigung, da haben wir was ganz Interessantes gesehen. Stephanus sagt, ich sehe den Sohn Gottes, der Himmel ist offen und ich sehe den Sohn Gottes zur Rechten Gottes stehen. Eigentlich sitzt der König auf dem Thron, ja. Aber da steht er. Und glaubt mir, auch wenn wir vieles nicht verstehen, wo Brüder und Schwestern Wahnsinniges erleiden müssen, um Jesu willen, aber Jesus sitzt nicht mehr. Der ist schon unterwegs. Und wenn dieser Saulus nicht umgekehrt wäre, der wäre verdammt worden. Und es wird viele Herrscher geben, die werden verdammt werden am Ende, wenn das Gericht gehalten wird, weil sie nicht umgekehrt sind und weil sie Jünger Jesu gemartert haben. das sollen wir auch daraus für uns als Trost nehmen. Ja. Jesus ist schon unterwegs. Und er leidet mit. Er leidet mit dir und mir und vor allem den Brüdern und Schwestern, die noch viel Schlimmeres erleben als wir. Es ist eine Realität, die Jesus auch vorausgesagt hat. Es gibt eben Bedrängnis um Jesu Willen. Und es gibt Verfolgung, manchmal bis zum Tod. Und Jesus nimmt nicht jedes Leiden von uns weg. Ich bin sehr dankbar für die Predigt, die Tibi vor wenigen Wochen gehalten hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das in unsere Theologie einbauen, wie Tibi gesagt hat. Ja. Das heißt einfach in unsere Lebenslehre vom Evangelium her, es ist nicht so, dass jedes Leiden von uns weggenommen wird. Es wird begrenzt durch Gott. Vieles verstehen wir nicht. Er lässt Menschen umkehren wie diesen Saulus, aber viele Verfolger kehren eben nicht um. Ja. Das ist eine Dimension, die wir nicht überschauen. Aber es ist trotzdem gut, wenn wir das Evangelium von allen Seiten nehmen, wie es dort steht. Es gibt eine Bewahrung, aber es gibt auch nicht nur Bewahrung. Ja, wir müssen auch mal manchmal durch Leid durchgehen, um Jesu Willen. Aber es gibt auch Verheißungen, es gibt, wie gesagt, auch Begrenzungen des Leids, wo Gott sagt, hier ist einfach Stopp. Ja. Jesus angekündigt wird, dass er geboren wird, ja, da sagt, ich weiß jetzt nicht genau, ist es im Lobpreis Mariens oder ist es bei Elisabeth, ich glaube bei Maria, müsste ich jetzt selber nachlesen, aber wo sie zitiert aus der Heiligen Schrift, er stürzt die Mächtigen vom Thron. Ja, dieser Messias, der kommen wird. Ja, also das geschieht auch in unserer Geschichte. Ja. Es gibt immer wieder Mächtige, irgendwann ist ihre Zeit zu Ende. Ja. Aber in der Zeit dazwischen gibt es auch Leid. Ja. Und so ist es einfach, dass wir manches nicht völlig verstehen. Ja. Aber er stürzt auch die Mächtigen vom Thron und am Ende wird jedem dieser Mächtigen vom Thron gestürzt, jeder. Es gibt einmal ein Ende, wo Gericht gehalten wird. Ja. Und das ist in diesem Bild, was der Prophet Daniel empfängt. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber da werden die vier großen Reiche, die diese Weltgeschichte haben wird, ja, werden da vorgestellt. Und dann heißt es, am Ende kommt ein Reich, ja, wie ein Felsblock, und der kullert ja, da auf dieses letzte Reich hin und stößt es um. Das ist übrigens dann das neu erstandene Römische Reich. Ja. Ich sage das nicht sehr gerne, aber wir leben in diesem Bereich. Ja. Das wird das letzte Reich sein, das sich antigöttlich entwickelt. Und das wird aber vom Messias am Ende umgestoßen werden, zu Ende gehen. Und er wird seine Herrschaft endgültig aufrichten. Endgültig. Manche Verfolger kommen wirklich zur Umkehr. Ich habe als junger Christ, ich habe mich daran erinnert bei der Vorbereitung, ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, Vergib mir Natascha. Das ist in der Sowjetunion, spielt es, ja. Dieses Reich ist zu Ende gekommen. Ja. Das hat Gott gefügt, das war unvorstellbar, dass das je zu Ende kommen kann. Ja, wer das noch erlebt hat, das war so eisern dagestanden, so mächtig, ja, das hätte sich nie ein Mensch ausmalen können, dass das irgendwann zu Ende geht. Und das hat so viele Menschen umgebracht, so viele Menschen. auch Christen um Jesu willen, viele Menschen umgebracht worden. Und da spielt diese Geschichte von, wo im Haus, in den Häusern haben sich die Christen heimlich getroffen und sind dann oft aufgestöbert worden und verprügelt worden und was weiß ich. Ja. Und da ist einer von diesen Männern ist später selber zu Jesus gekommen und hat dann dieses Buch geschrieben. Und der Titel ist deswegen Vergib mir, Natascha. Ja. Ein Beispiel, da ist so ein kleiner Saulus auch umgekehrt. Jesus sagt diesem Saulus dann noch den nächsten Schritt. Steh auf und geh in die Stadt, Damaskus gemeint, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Jesus wirkt das Entscheidende und dann gibt er noch Richtung vor. Er sagt dem Saulus aber nicht jeden Schritt, den er einzeln tun muss. Er sagt nur, okay, jetzt das nächste ist, jetzt gehst du nach Damaskus, dort habe ich das sozusagen schon vorbereitet, dann werden dir schon Menschen sagen, was zu tun ist. Ich bin sehr dankbar, Timo, für dein Beispiel. Ja. Gott hat zu dir gesprochen, Schweiz, ja. Warum hat er dir nicht jedes Detail schon vorher gesagt? Das ist nicht typisch, sage ich jetzt mal. Oft spricht Gott in dein Leben Berufungen. Er gibt dir eine Richtung vor, eine Hauptrichtung. Aber dann sagt er, du gehörst zu meinem Leib und in dem Leib werden dir auch Brüder und Schwestern helfen und sagen, wo es lang geht, wo die nächsten Einzelschritte sind. Die Hauptrichtung gebe ich dir vor, damit du weißt, wo ich dich haben will, aber nicht jedes Detail. Ja? Wir haben da sozusagen auch eine eigene Freiheit und auch ein Eingebundensein, das sehen wir dann noch in den Leib Christi. Und Jesus macht es genauso mit diesem Saulus. Er gibt ihm die Hauptrichtung vor, sagt, da, jetzt geht's lang Richtung Damaskus, aber dann werden dir schon welche sagen, wo es weitergeht. Ja. Er bindet diesen Saulus sofort in die Gemeinde ein. Sofort, schon bei seiner Bekehrung. Das hat er noch gar nicht verstanden, der Saulus, auf wen er da treffen wird in Damaskus. Ja. Aber letztlich ist es genau der Weg, wie Jesus vorgeht, er bindet die Jünger Jesu in Gemeinde ein. Die sollen ihm weiterhelfen. Und das ist immer so. Die Jünger Jesu, die schon da sind, soll denen weiterhelfen, die gerade zum Glauben kommen. Und deswegen möchte ich euch einfach dazu ermuntern, einladen, seid einfach selber Brüder und Schwestern, die anderen helfen, die gerade vielleicht auf dem Weg sind zum Glauben. Das ist immer so. Es ist gut, wenn Menschen auf dem Weg sind zum Glauben, aber sie brauchen Helfer, die sie an der Hand nehmen, die ihnen helfen, die ihnen nicht schon vorhalten, ja, was sie alles falsch machen. Ja. Das ist nicht unsere erste Berufung, dass wir einander kritisieren, ja, sondern dass wir einander helfen. Dass wir sagen, hey, das ist der nächste Schritt vielleicht, überleg dir das mal, vielleicht auch nicht unbedingt sozusagen, du musst es machen, sondern das könnte für dich das Nächste sein, lass die Entscheidung bei dem du hilfst. Ja, das ist immer gut, wenn jemand eine eigene Entscheidung dann trifft. Aber man muss manchmal einfach sagen, da geht der Weg lang, weil wenn ich mich noch nicht auskenne, weiß ich es ja nicht. Also wenn mir niemand eine Einladung gegeben hätte, mal christliche Freizeit mitzumachen über Wochenende, dann stünde ich heute nicht hier. Der musste mir zeigen, da gibt's eine Freizeit, da kann man mitgehen. Ich hatte keine Ahnung, was auf der Freizeit passiert. Haben wir Bibel gelesen, auch so Bibel lesen. Ja. die mussten mir natürlich helfen, die Bibel aufzuschlagen. Ich hatte ja null Ahnung. Ja. Also, wenn du mir gesagt hättest, jetzt lesen wir im Römerbrief. So, ja. Ich hatte guter Katholik, ja. Aber das, was ich in der Kirche dann immer gehört habe, jeden Sonntag, das habe ich überhaupt nicht verbunden mit dem in der Bibel. Ja, wo irgendwie, das, ich war ahnungslos. Ich habe Hilfe gebraucht. Und die habe ich auch nachher noch gebraucht. Aber so brauchen wir einander, ja. Wir brauchen jemanden, der uns vielleicht nachher sagt, hey, wenn du möchtest, komm doch zu uns in den Hauskreis oder komm in die oder die Small Group, ja, Frühstück und mehr oder ja, wo auch immer der nächste Schritt ist, Elterncafé während Roy Ranger. Ja, freut mich einfach all diese Möglichkeiten. Aber es sind unter uns Brüder und Schwestern, die dafür sich einsetzen, ihr Zeit dafür geben. Und ihr seid welche, die anderen helfen, einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Wir sind alle dazu berufen, einander zu helfen, weiterzugehen. Es können verschiedenste Arten von Diensten sein. Ja. Gehen wir in den nächsten Vers. Kapitel 9, Vers 7. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist mit diesen Gefährten nachher alles passiert? Wir hören nichts von denen weiter, aber die haben die Stimme gehört. Haben sie Jesus auch verstanden? Haben sie nur Rauschen gehört? Wie ist denn ihr Leben weitergegangen? Haben die sich auch bekehrt zu Jesus? Ist ihr Leben einfach weitergegangen und sie sind verloren gegangen? Ich habe keine Ahnung. Aber die waren auch mit dabei. Vielleicht hatten sie auch die Chance, umzukehren. Ich weiß es nicht. Aber manchmal ist es auch so, dass Menschen, die neben dir den Weg gehen, den Ruf nicht hören, obwohl sie ganz nahe bei dir sind. Und für dich ist der Ruf in dem Augenblick so klar. Ja. Wenn Jesus in den Evangelien darüber spricht, wie am Ende der Tage die Gläubigen gesammelt werden, da gibt es dann eine Entrückung. Ja. Wann die stattfinden wird, will ich mit keinem darüber streiten. Für mich ist das selber nicht 100% klar. Ja. Lohnt sich auch nicht, darüber zu streiten, aber es gibt eine Entrückung in dem Sinne, so verstehe es ich, wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle gesammelt und dann heißt es, da liegen zwei auf einem Bett. Also ich weiß nicht, mit wem du sonst auf dem Bett liegst, auf dem gemeinsamen Bett. Wahrscheinlich dein Ehepartner, hoffe ich zumindest. Ja. Und der eine wird mitgenommen zu Jesus, weil er gläubig ist, der andere wird zurückgelassen, weil er nicht gläubig ist. Wir sehen diese Grenze nicht ganz so scharf, aber Gott kennt die Herzen. Und es gibt eine Grenze, die geht einfach im Herzen. Ja? Der eine wird mitgenommen, weil er gläubig ist an Jesus, der andere nicht. Und wie es bei diesen Gefährten dann war, ich weiß es nicht. Und dann heißt es über diesen Saulus, und er konnte 3 Tage nicht sehen, und aß nicht und trank nicht. Also den hat diese Begegnung schon sehr getroffen. Ja. Der war am innerlichen Arbeiten, Schwerstarbeit. Er aß nicht und trank nicht. Er hatte in dem Augenblick viel Wichtigeres zu tun. Der musste in sich abklären. Was musste der abklären? Will er diesen Jesus sich beugen oder nicht? Das musste er abklären. Beuge ich mich dem, den ich verfolgt habe, oder beuge ich mich nicht? Das war die große Frage. Er konnte nicht sehen. Auf der einen Seite konnte er nicht sehen, weil die Herrlichkeit Gottes ihn ein Stück weit getroffen hat. Das hat ihn schon so stark geblendet, dass er nicht sehen konnte. Aber es gab noch einen anderen Grund, warum er nicht sehen konnte, was Gott ihm dadurch zeigen wollte. Saulus, du bist völlig auf dem falschen Weg. Du bist blind. Du meinst, du kennst die Schrift. Und er kannte die Schrift, ihr Lieben. Aber er hat sie falsch ausgelegt, wie viele seiner Zeitgenossen. Er hat die Schrift so ausgelegt, dass dieser Jesus eben nicht von Gott gekommen ist, nicht der Sohn Gottes ist, ein Gotteslästerer ist, der gegen die Schrift steht. Und deswegen muss er umgebracht werden. Und seine Nachfolger natürlich auch. Du bist geistlich blind, das hat er dadurch erlebt und erleben müssen. Er ist völlig auf dem falschen Weg. Und dann kommt er nach Damaskus rein und jetzt wird der Heilige Geist weiter aktiv und bereitet etwas vor. Im Vers 10 heißt es dann: Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Was für ein wunderbarer Jünger Jesu. Da kann ich mal eine dicke Scheibe abschneiden. Ja. Hier bin ich, Herr. Ja, der Herr spricht zu ihm und er steht Gewehr bei Fuß. Ja. Herr, was willst du? Das mache ich. Ja. So ein wunderbares dienendes Herz, so eine dienende Haltung. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wenn ich die Heilige Schrift so ganz durchsummiere: Großes wird großen Dienern aufgetragen und auch geoffenbart, weil sie gut und verantwortlich damit umgehen. Großes wird großen Dienerherzen aufgetragen. Und da ist dieser Hananias in diesem Augenblick genau der Richtige. Der hat eine Vision. Ja, das heißt, der hat wirklich, das ist mehr als was wir in der Regel haben, dass der Heilige Geist in unsere Gedanken, in unser Herzen hineinspricht. Er hat wirklich sozusagen was gesehen. Ja, Vision werde ich noch kurz darauf eingehen. Das ist eine außerordentliche Begegnung mit Gott. Der Paulus, der Saulus, der hatte gerade auf der Straße nach Damaskus, da heißt dasselbe Wort, der hatte eine Vision. Ja. Das ist etwas sehr Seltenes. Ja. Cornelius zum Beispiel hatte eine Vision, dieser römische Soldat, zu dem später Petrus gegangen ist. Ja. Auch der Petrus, der dann zum Beispiel zu dem Cornelius gehen soll, der betet gerade in einem Haus auf dem Dach oben. Ja. Und dann erscheinen ihm ja plötzlich von Himmel runter ganz was Seltsames, unreine Tiere und so weiter. Ja. Und Gott sagt: Schlachte und iss. Ja. Und er als Jude sagt: Nie im Leben, ja, ich werde keine unreinen Tiere essen. Ja. Das ist eine Vision, da steht auch ein ganz bestimmtes Wort. Das ist anders, wie wenn Gott zu uns spricht, von derselbe Gott, aber von der Intensität, wie Gott begegnet, ist es schon ein großer Unterschied. Aber weil es ihm so wichtig war, hatte er diesen Hananias so stark angesprochen, dass ihm der Herr, ich sage mal so, quasi erschienen ist, ja, ist ihm erschienen. Ja. und hat zu ihm einen Auftrag gegeben. Der Herr sprach zu diesem Hananias: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung, jetzt hat der Saulus gleich nochmal eine Erscheinung, genauso eine Vision, einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Gott spricht zu dem Hananias, was er für den Saulus machen soll. Und Gott erscheint dem Saulus und sagt: Hey, zu dir wird ein Hananias kommen. Der hat den Auftrag, der soll dir die Hände auflegen, damit du wieder sehend wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wirst. Jesus erscheint diesem Hananias und sagt ihm sogar genau, in welchem Haus er diesen Saulus in Damaskus finden wird. Ja. Ganz präzise, da soll nichts schief gehen. Und dieser Hananias, ja, der hat natürlich zu Recht ein bisschen eine Frage an Jesus, obwohl ja die Aussage von Jesus: Geh in diese Straße, da triffst du den Saulus in diesem Haus und so weiter, und geh hin, leg ihm die Hände auf. Und trotzdem hat der Hananias noch Bedenken. Und das ist verständlich, ja, wenn man weiß, der kannte diesen Saulus, der wusste genau, warum der nach Damaskus kommt. Ja. Und da ist der natürlich auch erstmal zurückhaltend und vorsichtig, obwohl er sehr dienend und gehorsam sein will. Aber Gott möchte auch diesen Hananias trotzdem ermutigen, und er sagt: Geh nur, ja, geh nur hin. Ja. Du bist da schon auf dem richtigen Weg, ich bin mit dir. Und der Hananias dann, heißt es im Vers 13, Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Trotzdem, dass der Herr ihm so stark erscheint und so klar zu ihm spricht, sagt Hananias zum Herrn in dieser Vision: Herr, du weißt doch, wer der ist, ja? Meinst du wirklich, ich soll zu dem hingehen? Ja? Herr, ich gehe hin, ja, die Bereitschaft, die hat er gehabt, aber Herr, ist das sozusagen dann mein Ende? Ja? Werde ich das Ganze überleben? Das steht für ihn im Raum. Hananias ist bereit zu gehen, aber er wollte wissen wirklich, was da mit ihm geschehen wird. Ja. Und Jesus, der dem Hananias erscheint, der sagt: Die hohen Priester, die haben diesen Saulus geschickt, alle gefangen zu nehmen in Damaskus, die deinen Namen anrufen. Da gab es also Juden bereits in Damaskus, nicht nur in Jerusalem, sondern bis Damaskus in Syrien ging der Glaube von Jesus schon hinaus. Aber es waren immer noch nur Juden, ja, die gläubig geworden sind. Aber in den Synagogen in Damaskus hat sich das rumgesprochen mit dem Jesus, das ist der Messias. Ja. Da sind vielleicht aus Jerusalem welche hingekommen, haben erzählt, dass dieser Jesus der Messias ist. Die rufen den Namen Jesu an. Das zeigt, die halten ihn für Gott. Denn die Heilige Schrift lehrt uns ganz klar: Beten sollen und dürfen wir nur zu Gott. Wir dürfen nie zu einem Menschen beten, das ist Götzendienst. Kein Mensch ist Gott. Und dieser Jesus, der aber Mensch war, der ist eben auch Gott. Und wenn sie ihn anrufen, dann machen sie genau das, was sie vorher mit Gott im Alten Testament, mit Jahwe gemacht haben. Sie rufen ihn an, sie rufen seinen Namen an. Und das ist der Anstoß. Das ist der Grund, warum dieser Saulus auf Verfolgungsjagd ist. Weil sie diesen Jesus zu Gott machen in seinen Augen. Dass er natürlich Gott ist, ja, das war für ihn nicht klar. Dankeschön, Schatz. Schriftgemäß beten heißt nur zu Gott beten. Wir können uns an keinen anderen wenden als an Gott selbst. Und die beten zu diesem Jesus. Das macht die Jünger Jesu aus. Doch der Herr sprach zu ihm, zu diesem Hananias: Geh nur hin, denn dieser Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will diesem Saulus zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Jesus sagt jetzt in dieser Vision zu dem Hananias, zu seinem Bedenken, der wischt ihn nicht einfach auf die Seite, sagt nicht, hey, warum stellst du das überhaupt in Frage? Ja, nee, Jesus ist da in Gespräch mit diesem Hananias und sagt, hey, ja, völlig okay, verstehe ich, was du am Bedenken hast, aber geh nur hin. Geh nur hin, und er zeigt ihm jetzt noch etwas an Berufung, an Erwählung, was Gott mit diesem Saulus vorhat. Und das soll auch der Hananias, auch diesem Saulus, auch mitteilen. Geh nur hin. Jesus ist einer, mit dem kannst du auch reden. Mit dem kannst du über deine Fragen reden. Aber am Ende des Tages ist Jesus immer ein Ermutiger. Geh nur hin. Ja, das ist einfach dieser Zuspruch. Ich bin schon mit dabei. Keine Angst. Ich habe sogar mit diesem Mann, mit diesem Saulus, was Großes vor. Ja, das sollst du ihm auch mitteilen. Aber Jesus ist ein Ermutiger, liebe Geschwister. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch brauchen. Dass wir Ermutiger sind. Ja. Wir haben jeder hat viel am Kerbholz, jeden Tag. Ja. Jeder hat zu kämpfen. Und was wir brauchen, ist Ermutigung. Ja. In der Ermutigung kann gerne auch eine Korrektur mit drin sein, aber die muss ermutigend sein. Vorwärts bringen, ja. Nicht destruktiv. Und lasst uns das lernen, dass wir ermutiger sind. Der Alltag ist für jeden von uns schwer genug. Ja. Wir brauchen Ermutiger untereinander. Geh nur hin und sage ihm, dass er ein auserwähltes Werkzeug ist. Und in dieser großen Auserwählung sage ihm, und das ist schon was ganz Außergewöhnliches, sage ihm, ich werde ihm auch zeigen, was er um meines Namens willen leiden muss. Also es wird ihm schon ein bisschen was angekündigt, aber keine Details. Übrigens Details, was jemand leiden muss, das sagt Jesus in der Normalsituation immer demjenigen persönlich. Nicht durch andere Geschwister. Ich habe da schon Sachen erlebt, da könntest du verzweifeln manchmal über Brüder und Schwestern. Einem Bruder von mir, also einem geistlichen Bruder, den ich sehr schätze bis zum heutigen Tag, nicht hier, es ist in einer anderen Gegend, dem hat ein anderer Bruder, ja, wahrscheinlich hat er sich rächen wollen oder was, den Tod vorher prophezeit. Ja. 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 Ich sage jetzt mal, weißt du, es gibt einfach auch unter uns manchmal verrückte Dinge. Ja. Und sowas soll nicht passieren. Leid, sagt Jesus im Detail, dir nicht durch Geschwister. das halte ich einfach mal so fest, sondern das sagt er dir persönlich, wenn überhaupt. Ja. Jeder Gläubige ist auserwählt zur Rettung, so wie dieser Saulus auch. Das ist unsere wichtigste Auserwählung, dass wir gerettet sind. Es ist Gnade. Die Auserwählung verstehen wir übrigens nicht. Wer Auserwählung versteht, ist Gott. Gott weiß, warum er Menschen auserwählt. Das verstehen wir nicht. Wir erkennen das nur im Leben, wenn jemand berufen wird und anfängt, mit Jesus zu leben, dann können wir sagen, ja, der ist auserwählt. Ja. Aber wir verstehen nicht, wie Gott es einfädelt alles. Ja. Und warum er gerade den oder den auserwählt. Das ist einfach Gottes Sache. Aber es gibt eine Auserwählung über die Rettung hinaus, auch zum Dienst. Und das gilt auch für uns, liebe Geschwister. Dieser Saulus, ja, gut, der hat schon eine große Auserwählung, einen großen Dienst, den Gott ihm hier voraussagt durch den Hananias. Aber jeder Jünger, jede Jüngerin hat eine Auserwählung. Gott gibt dir Begabungen, mit denen du wuchern sollst, dienen kannst. Frag dich einfach, wo Gott dich, auch in der Gemeinde, im Alltag, wo du bist, in der Firma, keine Ahnung, wo Gott deine Begabungen dir gegeben hat und wie er möchte, dass du dienst. Übrigens, wenn wir in den Gaben dienen, die Gott uns gibt, dann ist es eigentlich auch nicht schwer. Ja, dann ist es etwas, was uns, das liegt uns ja. Ja, das machen wir eigentlich gerne, weil es uns liegt, weil wir es können. Jeder von uns ist begabt und erwählt zum Dienst. So, damit, glaube ich, schließen wir ab. Ich möchte mit euch noch beten. Vielleicht bittest du den Herrn, dass er dir einfach ins Herz gibt, wo du Berufung hast, wo du erwählt bist zum Dienst, vielleicht aber auch, dass du überhaupt erwählt bist und berufen bist, mit Jesus zu leben. Vielleicht klopft Jesus heute an deine Herzenstür an und du weißt genau, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich mich für diesen Jesus entscheide. Da geht es wirklich um Leben und Tod, ewiges Leben und ewigen Tod bei Jesus. Vielleicht ist es auch, dass du so wie dieser Saulus dann, dass du den Heiligen Geist empfängst, dass du Jesus schon angenommen hast, aber du irgendwie merkst, das Feuer Gottes ist noch nicht in dir. Kann durchaus sein. Dann will ich dir auch Mut machen. Bitte einfach Gott, du darfst ihn bitten um den Heiligen Geist. Und ich möchte einfach dafür beten, für diese Punkte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in deiner Gnade uns erwählst, was wir nicht verstehen, aber wir dürfen es erleben, Herr, dass du uns erwählst, dass du unsere Herzen bewegst und rufst, dass du zu uns sagst, komm, folge mir nach, auf die verschiedensten Weisen, so wie jeder von uns es braucht. Danke, Herr, dass du das auch heute tust und dass du es auch weiterhin tun wirst, dass du Menschen berufst in dein Reich und in deine Gemeinde. Halleluja. Und ich danke dir auch, Herr, dass du jeden von uns begabst durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich, lass uns da einfach offen sein, dass wir uns von dir beschenken lassen durch deinen Heiligen Geist, dass wir Zeugen für dich sein können und dass wir auch Diener sein können für deine Anliegen, deine Gemeinde, dein Reich, Herr. Füll du die Herzen derer, die das möchten, Herr, die da offen sind für dich, füll sie du mit deinem Heiligen Geist. Ja, ich danke dir für deine Gnade, die wir an Saulus sehen dürfen, die du aber jedem von uns ebenso schenkst. Amen.